Einzelhandelsimmobilien, kam der Abgesang zu früh? Der Einzelhandelsimmobilienmarkt stand lange unter Druck. Schließlich gingen immer mehr Marktanteile in den Onlinehandel. Dazu kam der Zinsschock und die konjunkturelle Schwäche. Doch tatsächlich sind die Perspektiven besser, als viele denken. Und das ist unser Thema heute in der 1a-Lage. Und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Der Einzelhandelsmarkt gilt ja seit langem als Sorgenkind der Immobilienbranche. Wie haben sich die Preise und Mieten entwickelt? Wie kommt es zu dem Turnaround im Einzelhandelsmarkt? Die Innenstädte bleiben aber Problembereich des Einzelhandelsmarkts, oder? Was müssen die Innenstädte tun, um wieder attraktiver und noch attraktiver zu werden? Und unsere Hörer sind natürlich vor allem im Wohnungsmarkt aktiv. Sollte man jetzt in den Einzelhandel wechseln? Die Antworten auf all diese Fragen und einiges mehr findest du in dieser Episode der 1a-Lage. Und jetzt wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit der Interhyp, dem Spezialisten für private Baufinanzierung, präsentieren wir euch die 1a-Lage. Das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert, aber unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a-Lage, der Immobilien-Podcast, und heute reden wir über ein Thema, das euch alle brennend interessiert. Wir sind diverse Male gefragt worden, ob wir dazu endlich etwas machen können, und hier ist sie endlich, die Folge zum Thema Einzelhandelsimmobilien. Wie gesagt, wir haben immer gedacht, irgendwann kommt der Moment, in dem wir alle Schnäppchen in diesem Markt schlagen können, aber da haben wir uns zu früh gefreut, müssen wir weiter in unseren Bäumen sitzen bleiben und darauf warten, dass das Wild auf die Lichtung tritt. Aber es ist natürlich nicht nur Gerüchte basiert, was wir hier vom Stapel lassen, sondern ganz fakten- und wissenschaftlich basiert. Und dafür brauchen wir ihn, unseren weltbekannten und berühmten und beliebten Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke, grüß dich.
Genau, das Thema Einzelhandelsmarkt treibt den einen oder anderen ja schon seit einiger Zeit um. Das ist wie mit diesem Internet, das geht irgendwie nicht mehr richtig weg. Und diese Retail-Stores, die hatten das wirklich schwer. Gibt ja nicht nur die Einzelhändler, die Lebensmittel verkaufen. Bei denen habe ich den Eindruck, da gibt es nur eine Richtung aufwärts. Alle essen immer mehr oder was. Ich weiß nicht, ob wir amerikanisch werden wollen, was so den BMI, den durchschnittlichen, angeht in der Bevölkerung. Aber es war natürlich ganz lange immer die Geschichte des Sorgenkindes in der Immobilienbranche, der Einzelhandelsmarkt. Oh Gott, was machen wir denn alles? Und dann kam irgendwann die Idee, ob man da nicht irgendwelche Krypto-Projekt-Offices macht, wo früher Einzelhandel war, weil ja gar nicht mehr so richtig das Business Model und die Verweisung der Innenstädte. Und nun ist aber der Abgesang zu früh. Du hast das Ganze auch faktisch fundieren können. Erzähl mal, wie haben sich Preise und Mieten entwickelt? Und kann man jetzt davon sprechen, dass alles gut ist?
Ja, es ist nie alles gut. Es gibt immer natürlich Verbesserungsmöglichkeiten. Das ist doch klar. Wir sind doch ehrgeizig, Hauke. Aber wenn man einfach mal auf die Daten und Fakten schaut, ich schaue mir dann den VDP Research Index an. Das sind eben Daten aus Transaktionen. Die sammeln für ganz Deutschland dann Daten auch zum Gewerbeimmobilienmarkt, Büro und Einzelhandel. Und wenn man sich die mal anschaut, dann stellt man fest, naja, wir haben, was die Einzelhandelspreise angeht, eigentlich auch im Einzelhandelsmarkt so ab 2010 einen gewissen Boom erlebt. Die Preise sind nach oben gegangen, aber es gibt dann eben deutlich früher als in den anderen Märkten Knickpunkt, nämlich schon Mitte der 2010er Jahre. Das ist vor allen Dingen eben immer mehr Onlinehandel, deutlicher Aufwuchs im Onlinehandel und weniger Margen, die erzielt werden im klassischen Einzelhandel. Du hast gesagt, wir müssen da natürlich unterscheiden. Es gibt Supermärkte, die laufen gut, Drogeriemärkte, die laufen gut. All das funktioniert, aber gerade die Fachhändler, die stärker unter Druck gekommen sind, und das spüren natürlich auch die Vermieter. Und die Preise sind entsprechend runtergegangen. Und das Ganze hat sich nochmal während der Corona-Pandemie eigentlich beschleunigt, muss man sagen. Corona hat einfach dazu geführt, dass auch diejenigen, die vielleicht immer zum Einzelhandel um die Ecke gegangen sind, immer in den Fachmarkt oder in das Fachgeschäft gegangen sind, dann auch mehr online kaufen mussten, ja, weil die Innenstädte ja teilweise auch dicht waren. Das hat tatsächlich die Abwärtsspirale nochmal verstärkt. Und jetzt mit dem Zinsschock sind auch die Preise nochmal deutlich runtergegangen. Also wir liegen teilweise jetzt 20% gegenüber dem Peak, sogar fast 30% unter dem Peak. Und bei den Mieten ähnlich, ja, wir haben einen Aufwuchs gehabt, durchaus Anfang der 2010er Jahre, aber seitdem eigentlich so einen schleichenden Rückgang gehabt. Aber was jetzt einfach spannend ist, wir sehen bei den Mieten jetzt seit eigentlich dem ersten Quartal 2023 Aufwärtstendenzen. Die Mieten sind deutlicher gestiegen und wir haben jetzt zum ersten Mal auch, wenn wir das letzte Quartal, also das dritte Quartal betrachten, das erste Mal einen kleinen Anstieg bei den Einzelhandelspreisen. Ja, also das heißt, es scheint irgendwie doch ein gewisser Wendepunkt vielleicht erreicht zu sein. Vielleicht ist es auch noch ein bisschen früh, vielleicht ist es auch noch wirklich ein zartes Pflänzchen, aber gerade die Entwicklung der Mieten mit all dem, was wir auch in anderen Märkten kennen, gerade den fallenden Zinsen, macht es vielleicht auch wieder in dem Markt attraktiver. Also von daher lohnt es sich hier schon, einen genaueren Blick einfach auch in diesen Markt zu werfen.
Okay, und da kommt natürlich sofort die Frage auf, wenn es diesen Turnaround gibt und das, wie du sagst, möglicherweise, aber warum? Also was ist denn passiert? Warum gehen die Leute jetzt wieder mehr raus oder hat man nicht mehr irgendwie so viel Angst vor Corona oder gibt es irgendwelche anderen Sondereffekte? Gibt es bestimmte Mode nur noch offline? Was
ist
da los?
Ja gut, Corona ist ja Gott sei Dank vorbei. Also es ist nicht wirklich vorbei, aber es ist, interessiert jetzt nicht mehr wirklich. Nur der Hauke sitzt ja noch mit einer Maske vorm Bildschirm. Aber
sonst ich habe Angst vor den digitalen Viren, weißt du? Das ist ja bestimmt genau. Die nächste Entwicklung.
Deine Firewall. Ja. Nein, also wie gesagt, es ist vielleicht noch ein zartes Pflänzchen, aber es gibt durchaus ein paar positive Entwicklungen beim Thema Einzelhandelsimmobilien, die wir ja auch in anderen Märkten durchaus feststellen. Also das eine ist natürlich, dass die Zinsen etwas sinken. Die sinkenden Zinsen machen Immobilien allgemein attraktiver. Das gilt über alle Anlageklassen, das gilt aber natürlich auch für zum Beispiel Aktien. Dann haben wir aber eben auch eine Entwicklung, dass die Löhne ja steigen. Die Löhne steigen. Wir haben eine Reallohnsteigerung zuletzt gehabt von 3,1%. Und das heißt einfach, wenn die Löhne steigen, können die Menschen mehr ausgeben. Das ist für viele ja immer überraschend angesichts der vielen schlechten Wirtschaftsnachrichten, die wir so haben, gerade aus der Industrie. Aber wir müssen einfach sehen, der Arbeitsmarkt ist nach wie vor sehr kompetitiv für die Arbeitgeber. Ja, es gibt wenig Arbeitskräfte. Es ist immer noch schwierig, gute Leute zu finden. Entsprechend muss man Löhne zahlen, die eben attraktiv sind. Und das bedeutet natürlich auch, die Leute können auch mehr konsumieren. Ja. Klassische Ökonomie, höheres Einkommen, höherer Konsum. Wir sehen gleichzeitig, die Bevölkerung wächst. Auch in vielen Großstädten wächst sie relativ stark. Die Perspektiven sind auch sehr gut, gerade für die Metropolregionen. Also mehr Menschen, mehr Löhne bedeutet einfach eine stärkere Nachfrage. So, dann gibt es aber auch noch spezifische Entwicklungen im Einzelhandelsmarkt, die sich positiv für den Einzelhandel auswirken. Das erste ist, dass der Onlinehandel gar nicht mehr so stark wächst. Also wir haben in den 10er Jahren ja fast ein exponentielles Wachstum gesehen im Online-Markt. Aber jetzt seit 2-3 Jahren gibt es eine große Konstanz bei dem Onlinehandel. Das sind so konstant rund 85 Milliarden Euro, die da umgesetzt werden. Und das ist nicht mehr wirklich stark gestiegen. Während im Einzelhandelsmarkt insgesamt die Umsätze durchaus noch leicht gestiegen sind. Und das zweite ist, was eben spannend ist, und was vielleicht auch erklärt, warum der Handel so große Probleme bekommen hat. Ich habe gesagt, der Onlinehandel ist exponentiell gewachsen. In der gleichen Zeit sind aber auch die Flächen stetig gewachsen. Also es wurden immer mehr Flächen in den Markt gebracht, Einzelhandelsflächen in den Markt gebracht. Und gleichzeitig ist der Marktanteil des stationären Handels gesunken. Und das hat sich natürlich negativ auf den Markt ausgewirkt. Und wir sehen auch hier seit einigen Jahren jetzt schon, dass wir eine gewisse Konstanz im Flächenwachstum haben, beziehungsweise eine Konstanz, was die Flächen insgesamt angeht. Und das macht es eben spannend. Ich glaube, wir sind so bei 123 Millionen Quadratmeter Einzelhandelsfläche, die nach den gängigen Statistiken da zu Buche schlägt. Und das heißt, wir haben jetzt erstmals die Situation, dass der Onlinehandel nicht mehr stark wächst, dass die Flächen im stationären Handel nicht mehr stark wachsen. Wir zunehmend eine gewisse Balance gefunden haben zwischen stationärem Handel und Onlinehandel. Und das kommt einfach jetzt dem Markt zugute und wirkt sich eben auch bei den Mieten und jetzt zunehmend oder vielleicht jetzt auch bei den Preisen aus.
Ist es denn eine gesicherte Meinung? Also kann man sagen, hört man zu, also das mit dem Onlinehandel, das war's jetzt. Da gibt's kein weiteres Volumenwachstum mehr, weil mehr kann einfach nicht verkonsumiert werden.
Das weiß ich nicht, aber wir sehen ja schon, dass manche Bereiche im Onlinehandel auch nicht so einfach funktionieren, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also zum Beispiel die Supermärkte jetzt zu digitalisieren. Klar, es gibt Lieferdienste, aber ich glaube, so stark ist das Wachstum auch nicht, wie sich das manche vorgestellt haben. Und es gibt einfach manche Bereiche, da funktioniert es nicht mehr so gut. Ich bin mal gespannt, irgendwann werden wir mal eine Diskussion auch bekommen über Pakete. Nach dem Motto, ist das denn auch in Ordnung, dass so viele Pakete versendet werden und so viele Pakete wieder zurückgesendet werden? Wir sehen ja auch, dass die Preise da durchaus schon ansteigen. Und ja, möglicherweise, es wurde ja sogar mal diskutiert, ob so eine Art Paketsteuer geben soll und ähnliches. Also ich bin da schon etwas skeptisch, ob der Onlinehandel sich nochmal so dynamisch entwickeln kann. Da bräuchte es wahrscheinlich eine technologische Innovation. Die müssten noch schneller werden. Genau, Drohnen. Ne? Aber ich bin nicht so überzeugt, dass das mit den Drohnen so schnell funktioniert. Aber wir werden sehen. Im Moment zumindest haben wir da eine gewisse Stagnation.
Ja, interessant. Wobei, wenn ich dich sagen höre, ist das eigentlich in Ordnung mit den ganzen Paketen? Was ist da los? Warst du gerade wieder auf dem grünen Parteitag? Willst du was verbieten oder was? Fühlst du dich nicht wohl, wenn sich ein Markt ganz frei entwickelt, du Kommunismusprofessor?
Ich gebe da nur Einschätzungen anderer wieder. Ich habe da ehrlich gesagt keine Meinung. Es ist natürlich teilweise schon mit den Paketen, es ist ganz schön viel geworden. Aber das ist ein Markt, du hast recht. Da gibt's jetzt nichts zu beanstanden. Interessanterweise, ich weiß gar nicht, ob das umgesetzt wurde. Ich glaube, Hubertus Heil wollte doch, dass die Pakete nicht mehr so schwer sein dürfen. Oder wenn die Pakete über 20 Kilo sind, dass dann immer zwei Postboten kommen müssen. Was natürlich dann die Paketpreise total erhöhen würde. Also, Das zeigt ja einfach ein bisschen, in die Regulierung wird da schon eingegriffen. Es gab, wie gesagt, diese Diskussion auch mal über so eine Paketsteuer, ne, nach dem Motto, da wird ja auch zu viel CO2 verbraucht, wenn so viele Pakete eben verschickt werden und hin und her geschickt werden, ist, glaube ich, aber versandet. Ne? Aber ja, schauen wir mal.
Ja, genau. Es zeigt einfach nur diesen Wahnsinn von, da gibt's so etwas, das entwickelt sich irgendwie gut, das müssen wir gleich mal ein bisschen beschneiden. Es ist ja auch irgendwie was das Thema, ich meine, ganz kleiner Exkurs nur, aber das zeigt sozusagen des Geistes Kind wir hier oder an welchem Geistes Kind wir hier kranken, wenn das Thema AI in den Amerika, also überall in Amerika boomt ist und wir sind mit GDPR, also mit der, wie heißt das noch, GSDVO, genau, Datenschutz. Grundverordnung beschneiden wir uns an allen Entwicklungsmöglichkeiten. Es ist einfach offensichtlich, der deutsche Geist möchte nicht mehr wachsen. Der möchte nicht wieder an die Weltspitze, der möchte gerne so ein bisschen, nee, wenn da schon wieder was funktioniert, dann verbieten wir es halt. Ne? Und das machen wir mit den Drohnen am besten auch gleich. Okay, ich will aufhören zu meckern, aber es ist natürlich.
Wie heißt es so schön, in den USA gibt es die Innovation, in China wird produziert und in Europa wird reguliert. Ne?
Das ist ja, genau, das können wir am besten, hilft halt nur nicht und es hat nicht so richtig ein Businessmodell, mal abgesehen von den Anwaltskanzleien, die sich darüber freuen, sowohl das zu erstellen, als es auch hinterher zu ahnden, egal. Gut, aber kommen wir zurück zum Einzelhandel und den Immobilien. Ist das denn jetzt eine gute Nachricht auch für die Innenstädte oder bleiben die ein Problembereich? Also haben wir weiterhin die Vergeisterung der Innenstädte und keine Flagship-Stores mehr oder sind auch die jetzt wieder im Geld? Gibt's da irgendwelche Daten zu?
Ja, es gibt tatsächlich ein paar Daten. Es gibt High Street. Du erinnerst dich vielleicht, wir hatten auch schon mal Nico Schröder, genau, bei uns von High Street. Und High Street misst ja Passantenfrequenzen. Und
das hört sich so geil an. Die zählen Leute, die vorbeilaufen, oder?
Genau, die zählen Leute,
Mist.
Die vorbeilaufen.
Wie hast du das gerade gesagt?
Mist. Passantenfrequenz.
Das ist richtig gut, okay. Die haben doch so wie in der U-Bahn diese Fahrgastzählsysteme, oder? Die hängen über den Türen und die zählen einfach, wie viel gehen raus und rein.
Genau, so ein Laser, ne? Und mit dem sie dann eben messen, wie viele Leute kommen da vorbei. Es gibt ja durchaus Studien, die zeigen, naja, umso mehr Leute da eben vorbeikommen, umso größer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie was kaufen. Ja, also von daher macht das die Standorte schon interessant und man kann dann eben auch sehr detailliert auswerten, vor welchen Geschäften kommen sie denn besonders vorbei. Also das ist durchaus interessant. Aber es gibt eine interessante Meldung jetzt, auf die bin ich gestoßen, von High Street. Die haben zum Beispiel gesagt Black Friday, ja, also Ende November, typischer Rabatttag. Da gab es 48% mehr Passanten insgesamt als im Jahr davor. Ja, das ist durchaus substanziell. Die schauen sich 110 Standorte insgesamt an und sehen eigentlich überall relativ starke Steigerungen. Stärksten Steigerungen dann zum Beispiel im Vergleich zum Vorjahr insgesamt. Ne? Also es ist nicht nur der Black Friday, sondern insgesamt Augsburg plus 390%, Chemnitz, Rostock mehr als 200%. Also insgesamt muss man schon sehen, es kommen mehr Leute in die Städte. Und wenn ich mal in der Stadt bin, wenn ich so bei Vortragsreisen bin, ein bisschen Zeit habe, dann bin ich auch schon mal in der Innenstadt. Also auch unter der Woche sind die eigentlich nie leer. Ne? Also auch in Hamburg ist eigentlich immer was los in der Innenstadt, in Köln auch oder in Düsseldorf oder München. Also von daher, da passiert schon was. Aber was man schon sagen muss, das hat da auch eine Untersuchung von uns mal ergeben, dieser Premium-Aufschlag der Städte, der hat etwas nachgelassen. Also man kann es so wenden, die wohnortnahen Standorte für Einzelhandel, die haben ein bisschen stärker aufgeholt oder eben das Premium hat ein bisschen nachgelassen, je nachdem von welcher Seite du da guckst. Aber der Abstand quasi zwischen den Mieten in der Großstadt, in der Innenstadt und im Stadtrand, Umland, der hat ein bisschen nachgelassen.
Und die alte Frage, was können denn Innenstädte tun, um wieder attraktiv zu werden oder attraktiver zu bleiben? Oder also was ist sozusagen, was ist die Secret Sauce? Ist da irgendwas herleitbar, dass man sagt, das ist es im Übrigen, darum geht's? Oder ja, keine Ahnung. Hat High Street dazu vielleicht Daten?
Ja, ich glaube, das ist vielleicht die Schwierigkeit, dass es da nicht das Patentrezept gibt. Und ich muss auch gestehen, ich bin da jetzt kein Experte, ne? Aber was jetzt die Innenstadtkonzepte angeht. Meine Einschätzung dazu ist aber einfach, es gibt grundsätzliches Interesse, in die Stadt zu gehen. Es gibt, glaube ich, so wie im, ich würde das vergleichen wie mit dem Büro, ne? Also natürlich gibt es Vorteile des Homeoffice, aber immer nur im Homeoffice arbeiten ist vielleicht auch blöd, ne? Also es ist schon auch vorteilhaft, wenn man mal ins Büro kommt, mal den Austausch hat, mal Leute sieht und sich austauscht und manche Sachen besser in der im Büro erledigt. Und so ist es natürlich auch mit dem Kaufen. Natürlich kannst du online kaufen und das funktioniert gut und meistens funktioniert die Lieferung auch gut. Aber es gibt eben auch ein paar Sachen, die ganz schön sind, da mal in die Stadt zu gehen, gerade wenn man was anprobieren möchte, was vielleicht testen möchte, vielleicht auch mal eine Beratung haben möchte. Und ich glaube, darauf muss sich die Stadt eigentlich konzentrieren. Und etwas anderes bieten als das, was ich im Internet finde. Also wenn ich in die Stadt komme und sehe da die all die Filialisten, wo ich die Online-Shops auch gut kenne und wo ich viel besser in den Online-Shops suchen kann, naja, warum soll ich in die Innenstadt gehen? Wenn ich aber in die Innenstadt fahre und etwas erlebe, was ich so im Internet nicht habe, dann ist das eben spannend. Und dazu gehört dann eben auch, dass es eben zum Beispiel eine Gastronomie gibt, dass es vielleicht Kinderbetreuungsmöglichkeiten gibt, dass es etwas zu gucken gibt, ne? Dass es einfach spannend ist, in die Stadt zu gehen. Ich glaube, Menschen wollen Menschen sehen. Das können sie eben in der Innenstadt. Was sehr gut ankommt, das sieht man auch in einigen dieser alten Kaufhof-Filialen, dass man so Marktkonzepte macht, ne? Also so quasi Marktstände mit Gastronomie und Ähnlichem. Das kommt ganz gut an. Vielleicht kommen auch so eine Art Messen ganz gut an. Also du musst irgendwas bieten, was es eben nicht gibt. In Köln hat man zum Beispiel eine Boulderhalle auch gebaut in der Innenstadt. Ja, da kannst du also dann klettern gehen. Das ist auch vielleicht was. Ich glaube, Jump House ist auch in einigen Konzept. Also ich glaube, diese Mischung macht es einfach. Aber das Spannende aus meiner Sicht ist, du kannst jetzt nicht sagen, mach jetzt 20% Gastronomie und 20% Kinderbetreuung und 40% Einkaufen und keine Ahnung was, sondern jede Stadt muss wahrscheinlich sein Konzept finden und jede Stadt muss für sich eben spannend sein Und dazu bedarf es eben auch einer besseren Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Stakeholdern. Das heißt, du musst eigentlich eine Lösung finden, dass die Stadt zusammenkommen, die unterschiedlichen Betreiber, die unterschiedlichen Vermieter, die Nutzer, also die Mieter und die Stadt zusammen ein Konzept entwerfen und überlegen, was brauchen wir denn? Und das Interessante ist, da kann es ja dann auch durchaus mal sein, dass man sagt, ja, dieser urige Buchladen, der macht nicht viel Umsatz, aber der ist für die anderen wichtig, weil der lockt eben so zum Verweilen ein. Ne? Und solche Dinge muss man eben auch berücksichtigen und dann kann man, glaube ich, ganz gute Lösungen finden.
Ja, ist spannend. Also wenn ich jetzt mal an Hamburg denke, ich weiß nicht, die Hamburger unter uns, das Alsterhaus ist für mich als Volksdorfer sozusagen eigentlich der einzige Grund, die Innenstadt nochmal aufzusuchen. Und da ist oben, genau wie du sagst, da sind so ein paar Restaurants oder kleine Möglichkeiten, irgendwie eine Kleinigkeit zu essen. Darunter hast du aber in Wahrheit wie so ein altes Karstadt-Konzept. Und auch hier in so einem Satelliten-Vorort Ahrensburg ist es bei uns, da habe ich gerade noch so ein Warenhaus entdeckt, das so ein Karstadt-Konzept hat. Also die sind es im Moment, habe ich den Eindruck, eher, die eine Attraktivität ausmachen, als die großen Filialisten, wie du sie genannt hast. Weil
ihr habt auch das Europa-Center, oder? Heißt das so?
Europa-Passage, ja.
Europa-Passage, ja, genau. Da gehst du nicht hin.
Ja, ist, also diese Filialisten hast du sie genannt. Mhm. Das ist das, was wir im Moment, wir sind ja viel in der Welt unterwegs, von Thailand nach Amerika über die Kanaren und ich weiß nicht was. Und das, was alle Innenstädte inzwischen gemein haben und was sie langweilig macht, ist, alle haben sie die Louis Vuitton-Shops und die Guccis und Cartiers und überall sozusagen High-End. Aber es ist sehr austauschbar und es ist in Wahrheit langweilig. Egal in welchem Land ich bin, immer ist es das Gleiche, egal in welcher Stadt ich bin. Da sind diese Warenhäuser, die sozusagen noch einen eigenen Einkauf haben, die vielleicht so Shop-in-Shops haben und so und dann noch eine kleine Gastro und keine Ahnung. Noch ein Cremant, Entschuldigung fürs Klischee, aber irgendwie, das ist dann irgendwie interessanter als diese, aber das ist nur so die persönliche Erfahrung. Genau, müssen wir mal schauen.
Das ist das gerade, das Spannende ist ja oftmals die Geschäfte, die du nicht kennst, ne?
So
die,
ja, genau,
also, das absolut. Das ist das urige Buchladen absolut. Oder der Secondhand-Stiefelladen oder was auch immer. Und ich glaube, da müssen die großen Mieter dann vielleicht auch schauen, ob die vielleicht sogar quersubventionieren an der einen oder anderen Stelle. Ganz einfach deswegen, um es ein bisschen aufzulockern, um es interessanter zu machen. Also letztlich, die Innenstadt ist so ein Gesamtkonzept. Ja? Und da muss eben auch manches dabei sein, was vielleicht nicht auf den ersten Blick für sich selber tragen kann. Das ist vielleicht das, was das Zauberrezept ist.
Ja, zumal ja auch diese ganzen großen Filialisten sind ja inzwischen so durchdesignt. Also auch wenn sie den Anspruch haben, Luxus zu sein, das hat ja mit Exklusivität alles nichts mehr zu tun. Also wir haben ja in Hamburg so einen exklusiven Juwelier, den Wempe, der macht es ja noch wirklich mit persönlicher Ansprache. Bei allen anderen habe ich den Eindruck, okay, ob ich das jetzt im Online-Shop kaufe, ich muss teilweise sogar anstehen, ewig lange. Hat für mich auch gar nichts mit Exklusivität zu tun, finde ich so. Das Gegenteil von Exklusivität ist, für eine viel zu teure Handtasche auch noch eine halbe Stunde in der Schlange stehen zu müssen. Das ist absurd. Ich verstehe nicht, warum das getan wird, aber genau.
Aber die Schlange suggeriert dir doch, da ist was echt begehrt.
Ja, aber es hat ja trotzdem nichts mit Exklusivität zu tun. Ich möchte doch eigentlich sogar eher noch persönlich angesprochen werden. Also ich möchte doch, dass jemand kommt, die Tür aufmacht, sagt, guten Tag, Herr Wagner. Schön, dass Sie mal wieder reinschauen oder irgendwie. Also das ist doch das Erlebnis von Exklusivität, nicht als, ja, okay, sind jetzt 4 Leute rausgegangen aus dem Shop, jetzt dürfen noch mal 4 rein und dann darfst du hinterher aber 7.000 Euro für eine Tasche bezahlen. Das macht keinen Sinn. Also wenn man sich das mal genau überlegt, macht das keinen Sinn. Und das finde ich nun in allen Städten. Insofern kann ich verstehen, dass ich da nicht hingehe. Aber, wie gesagt, so ein Alsterhaus, mega interessant. Genau, aber das sind wie gesagt nur meine 5 Cents. Insofern, wenn ihr dazu eine andere Meinung habt oder eure Erfahrungen anders teilen möchtet, schreibt sie uns bitte gerne in die Kommentare. Das wäre auf jeden Fall interessant. An dieser Stelle auch noch ein kleiner YouTube-Werbeblock. Bitte schaut mal rüber. Da könnten wir eure Unterstützung sehr, sehr gut gebrauchen. Wir haben nämlich auf YouTube, lasst euch nicht, wir haben wie viel monatliche Abonnenten, also wiederkehrende Hörer sind so 20, 22.000, irgendwie sowas. Mhm. Und Downloads so um und bei 30, 35, irgendwie so 1.000 Leute, die
ja,
erreichen. So,
ja, knapp, ne?
Da ist YouTube noch ein bisschen drunter. Da wollen wir noch ein bisschen nachhelfen. Insofern schaut bitte gerne rüber. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut.
Aber was mich auch wirklich interessieren würde, gerade dieses Thema alte Kaufhäuser, ne? Da gibt es ja einige Konzepte. Also wer gute Ideen hat oder weiß, was gut umgesetzt worden ist, gerne auch mal schicken. Fände ich wirklich interessant. Vielleicht können wir da mal ein Best-of sogar zusammenstellen, was man, wie kreativ man diese Flächen nutzen kann, und was tatsächlich trägt und was nicht trägt. Fände ich sehr, sehr spannend.
Auch als Reiseziel, ne? Also auch sozusagen ganz egoistisch interessiert es mich, was ihr da so interessant findet in den Innenstädten, weil, wie gesagt, die großen Marken sind es nicht, die sind überall so ein bisschen gleich. Also wenn ihr sagt, da sollte man auf jeden Fall mal hinreisen, weil das ist interessant, dann bitte gerne mit Adresse, wenn es möglich ist, hinterlassen. Genau, und dann kommen wir aber nun auch zur alles entscheidenden letzten und Gretchenfrage, nämlich unsere Hörerinnen, unsere Hörer kommen vor allen Dingen aus dem Wohnungsmarkt. Da sind sie überwiegend aktiv als Investoren, als Entwickler, als Vermieter, als Bestandshalter. Ist jetzt der gute Zeitpunkt gekommen, in den Einzelhandel zu wechseln? Also ist da jetzt sozusagen der Kurvenschnitt, da kommt was hoch, da kann man es noch günstig kaufen. Das Sorgenkind ist noch unterbewertet, aber es kommt tierisch wieder auf die Füße. Was sagst du?
Naja, ich glaube, die Perspektiven für den Wohnimmobilienmarkt sind ja auch nicht so schlecht. Wir sehen da ja auch, dass die Mieten steigen, auch stärker durchaus als im Einzelhandel. Und auch die Preise fangen so langsam schon wieder an zu steigen. Also deswegen würde ich jetzt nicht wechseln, zumal man einfach sagen muss, Einzelhandel ist natürlich auch eine spezielle Einlageklasse, ne? Also da muss man schon ein bisschen Erfahrung haben und sich da intensiv mit beschäftigen. Also so einfach switchen würde ich nicht. Aber warum ist das auch für die Hörer interessant, die vor allen Dingen in diesem Wohnungsmarkt drin sind? Weil natürlich der Einzelhandel einfach komplementär ist zum Wohnen. Also nehmen wir mal an, die Innenstädte würden wirklich sterben, ja, und die werden immer kleiner. Naja, dann kann man sich irgendwann auch fragen, naja, warum soll ich denn dann in der Innenstadt wohnen? Und zentral wohnen, das macht ja gar keinen Sinn, weil da ist ja dann gar nichts mehr und nichts ist schlimmer als Leerstand. Ja, das macht eine Stadt total unattraktiv und insofern spielt das natürlich schon eine Rolle. Und dass die Innenstädte vielleicht doch wieder eine Perspektive haben, dass sie eben so langsam auch den Turnaround hinkriegen, das ist eben auch für alle Wohnungsmarktinvestoren wichtig, die eben vor allen Dingen in diese Premium-Lagen gehen. Denn selbst wenn da nur noch Büros wären, wäre es ja nicht so wirklich spannend, ne? So ein Business District möchte eigentlich auch keiner wohnen. Also es braucht schon Leben in der Stadt, damit das auch attraktiv ist. Und insofern ist das eine gute Nachricht auch für alle Investoren aus dem Wohnungsmarkt, dass es eben auch zunehmend wieder bessere Perspektiven für den Einzelhandelsmarkt gibt.
Also ist der Einzelhandelsmarkt für dich eher sowas wie so ein Signalmarkt für das exklusive Wohnen im Ballungsgebiet?
Ja, es ist ja nicht nur, ja, es macht die Stadt natürlich schon interessant. Also muss ich ja mal fragen, warum gehe ich in die Innenstadt oder warum gehe ich in zentrale Lagen, wenn da nichts ist groß, ja, außer dass ich eben guten Bahnanschluss habe oder dass ich eben schnellen Weg zur Arbeit habe. Aber auf Dauer reicht das eben nicht aus, sondern du möchtest ja vor allen Dingen in diesen zentralen Lagen sein, weil du eben nah dran bist an Kultur, an Einkauf, an Freizeit. Und da sind eben die Innenstädte auch wichtig. Und wenn die als Magnet das verlieren würden, dann ist es weniger attraktiv. Also insofern sehe ich da schon eine starke, ja, unter Ökonomen würde man sagen, Komplementarität, ja, also gegenseitige Begünstigung. Insofern ist es auch durchaus interessant für den Wohnungsmarktinvestor, sich auch mit dem Einzelhandel zu beschäftigen. Und zumal gerade in den Innenstädten ist es dann ja oft so, dass du eben auch noch oben Wohnen hast, unten beispielsweise ein Einzelhandelsgeschäft. Und wenn das eben leer steht, dann verliert auch das Gesamtgebäude eben an Wert und Attraktivität.
Gut, also Signalmarkt. Das kann man so zusammenfassen.
Signalmarkt, genau.
Sehr, sehr gut. Wobei natürlich, und du hast es gerade gesagt, das Thema Kultur ist auch unfassbar wichtig. Das ist, glaube ich, noch viel wichtiger, als wenn ich mir überlege, warum will ich in der Stadt wohnen. So, ja, Einzelhandel ist sicherlich auch ein Grund, aber dafür reise ich sogar nochmal in die Stadt. Aber Kultur und so Sportangebote, also Freizeitangebot ist eigentlich auch ein Thema, oder?
Ja, du möchtest leben, ne? Also du möchtest Trubel und Leben um dich herum, wenn du sagst, ich möchte zentral leben. Und das ist eben für viele junge Menschen, für viele Singles, für viele junge Erwerbstätige, die wollen gerade das haben. Und wenn die Stadt das nicht mehr bietet, dann würden die natürlich auch sagen, naja, ziehe ich vielleicht woanders hin. Oder ziehe komplett ins Metaverse oder keine Ahnung, aber
Ja, wobei das war ja die lange Zeit die Idee, dass man sagt, also diese ganzen Metaverse, wie auch immer gearteten Projekte und Communities brauchen ja auch irgendwann einen Platz, um sich mal ganz physisch zu treffen. Und ist das nicht vielleicht etwas, das die Einzelhandelsimmobilie oder die einzelnen Standorte dann an Zweck erfüllen kann, irgendwie so ein.
Ja, also ich glaube tatsächlich, Menschen wollen schon irgendwie Menschen erleben, ne? Und das kannst du online. Das Online-Erlebnis ist natürlich auch besser als jetzt nur über Telefon, aber tatsächlich persönliches Treffen hat einfach noch eine andere Qualität. Und solange das so ist, gibt es eben auch seinen Grund für Büros, für Einzelhandelsobjekte und für viele andere Möglichkeiten, sich zu treffen.
Genau. Selbst die NFT-Projekte wollten sich irgendwann physisch treffen. Das ist ja auch eine gute Nachricht. Insofern nur digital ist dann auch nichts. Ich danke dir, Michael, für die Einordnung und für das Entdecken dieses Signals und die Daten, die dazugehören. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Für den Fall, dass du eine Frage hast, die wir nicht bearbeitet haben, dann bitte schreib sie uns gerne per E-Mail. Die Kontaktdaten findest du unten in den Shownotes. Weihnachten liegt hinter uns. Die Bäuche sind voll. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und einen wahnsinnig guten Start in das neue Jahr. Wir sehen uns natürlich dann auch wie gewohnt auf der anderen Seite. Gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Freue mich auf euch und tschüss.
Guten Rutsch ins neue Jahr und bis bald. Tschüss.
Du suchst einen Finanzpartner für deine Kapitalanlage? Dann sprich mit der Interhyp. Von der Planung bis zum Abschluss stehen dir die erfahrenen Experten für Baufinanzierung zur Seite. Mit einem Team, das auf Immobilien als Kapitalanlage spezialisiert ist. Informiere dich jetzt auf www.interhyp.de.